Bevor es mit der Podcast-Folge losgeht, kurz noch der Werbeblock. Versprochen, dauert nicht lange. Anfang März gibt's einen zweistündigen Überblick zur ISO 9001-Revision. Für alle, die wissen wollen, was ändert sich wirklich und wo kann ich mich entspannt zurücklehnen. Am 2. März von 9 bis 11 Uhr geht es darum, welche Änderungen der Entwurf bringt, was mit Qualitätskultur gemeint ist und wo Handlungsbedarf entsteht, damit Sie fundiert mitreden können. Kostet 125 Euro. Alle Infos auf mq-köln.de. Würde mich sehr freuen, Sie zu sehen. Aber jetzt zum Podcast.
Willkommen bei QM mit Sinn und Verstand, Ihrem Podcast für praxisnahes und innovatives Qualitätsmanagement. Ursula Wienken von der MQ Gesellschaft für mehr Qualität begleitet Sie zu einem QM, das Ihnen und Ihrem Team echten Mehrwert bringt. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und praxisnahe Tipps rund um QM, ISO, AZAV, sowie Tools und Methoden, die Ihren QM-Alltag einfacher machen.
Sie geben sich richtig viel Mühe mit den Prozessbeschreibungen, aber keiner hält sich dran. Und gefühlt müsste man die eigentlich jede Woche einmal aktualisieren. Heute geht es darum, warum das vermutlich nicht an Ihnen liegt, sondern am Prozessprinzip und wie Sie trotzdem das Beste aus dem Thema rausholen. Und damit auch von mir nochmal herzlich willkommen zu QM mit Sinn und Verstand und wie immer einem von meinen Lieblingsthemen. Heute geht es um etwas, das Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Prozesstrainings immer häufiger beschäftigt. Wie kriege ich meine Prozesse lebendig, anpassungsfähig und gleichzeitig auditsicher aufgebaut und vor allen Dingen abgebildet? Und um eins von meinen Lieblingsprinzipien aus den agilen Welten, nämlich gut genug für jetzt und die Frage, was das mit Prozessmanagement zu tun haben könnte. Wie immer erzähle ich Ihnen, wie Sie QM etwas fluffiger gestalten können, ohne Abweichungen im Audit zu riskieren. Geht nämlich. Letzte Woche hatte ich wieder Prozesscoaching mit einer QM-Beauftragten aus einem Bildungsträger und sie hat gesagt, weißt du, ich habe mir wirklich Mühe gegeben und einen 15-Schritte-Beratungsprozess zusammen mit den Mitarbeitenden entwickelt und dokumentiert. Wirklich gut und schön detailliert, alles berücksichtigt. Aber in der Praxis laufen maximal 20% der Beratungen so ab, wie wir das im Prozess beschrieben haben, weil natürlich alle Kunden unterschiedlich sind. Das macht doch keinen Sinn, oder? Und sie ist in guter Gesellschaft. Vielleicht ist es ja so, dass das, was ich unter menschenzentrierten Prozessen zusammenfasse, sich nicht klassisch in Prozessbeschreibungen unterbringen lässt. Und vielleicht ist auch der Prozess meiner Kundin einfach nur nach einem Prinzip aufgebaut, das für diese Art von Arbeit nicht passt. Und gleichzeitig hat mir ein Podcasthörer geschrieben und eine genauso spannende Frage gestellt. Der hatte in einer Folge gehört, dass ich das agile Prinzip gut genug für jetzt vorgestellt habe. Seine Frage: Sag mal, wie könnte man dieses Prinzip denn in einer SOP verankern? Viele Grüße an dieser Stelle an Dr. Peter Arlt und vielen Dank für die spannende Frage. Tolles Prinzip übrigens, dieses gut genug für jetzt begleitet mich schon ganz lange und ich glaube, beide Themen gehören irgendwie zusammen. Grundsätzlich geht's ja um dieses Spannungsfeld. Das QM sagt, dokumentiere deine Prozesse, schreib auf, wie es läuft oder laufen soll. Idealerweise entspricht das eine dem anderen. Die Realität sagt aber oft, besonders in menschenzentrierten Branchen, jede Situation ist anders, alle Kunden und Kundinnen sind anders, jedes Gespräch läuft anders. Und tatsächlich, bei längerem Nachdenken gibt es auch in produktionsorientierten Unternehmen sehr viele Prozesse, die davon auch betroffen sind. Zum Beispiel alles rund um Reklamationen, Verbesserungen, Innovation, Personal, wahrscheinlich noch mehr. Überall, wo Menschen mit Menschen Dinge umsetzen, gibt es genau diese Herausforderungen. Und da passt das gut genug für jetzt Prinzip richtig gut und beantwortet vielleicht als Haltung verstanden viele Fragen. Und diese Perspektive möchte ich Ihnen heute in dieser Folge anbieten, mit ein bisschen Theorie drunter, damit Sie selbst entscheiden können, ob Sie mitgehen oder nicht. Und damit steigen wir mal ein. Warum glauben eigentlich immer noch so viele, dass Prozesse wie Kochrezepte sind? Verbindliche Mengen, Abläufe von erstens bis zehntens und das idealerweise immer gleich, heute, morgen und am besten auch noch in einem Jahr. Tatsächlich glaube ich, dass das mehrere Gründe hat. Einer davon, unser Bild von Prozessmanagement ist immer noch von Produktionsprozessen geprägt. Und es ist ja auch sinnvoll, es geht um stabile, wiederholbare Abläufe. Schritt 1, dann Schritt 2, dann Schritt 3. Wie gesagt, heute, morgen so. Und wenn uns nicht irgendwann was wesentlich Besseres einfällt, dann auch noch in einem Jahr. Wenn ich aber mit Menschen arbeite, in der Beratung, im Training, in der Personalentwicklung, im Beschwerdemanagement, dann ist grundsätzlich mal jede Situation anders. Der Kunde ist anders, die Ausgangssituation ist anders, die Stimmung ist anders, die Rahmenbedingungen sind anders. Und dann stimmt die Prozesslogik nicht mehr. Viele versuchen dann, alle möglichen Varianten in den Prozess einzubauen für mehr Sicherheit. Und dann werden Prozesse unglaublich komplex, unübersichtlich und stimmen trotz aller Bemühungen und Varianten immer noch nicht zu 100% mit der Realität überein. Die Folge: Mitarbeitende ignorieren die Prozesse, weil sie nichts damit anfangen können oder weil sie bei der Arbeit keinen Nutzen haben. Spannend sind da Unterscheidungen aus der Organisationsentwicklung. Da wird zwischen zwei Arten von Regelungen unterschieden. Es gibt unterstützende Regeln. Die helfen mir dabei, meine Arbeit besser zu machen. Zum Beispiel eine Checkliste, die verhindert, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse, oder gute Beispiele, an denen ich mich orientieren kann. Oder ein Themenkatalog, der mir zeigt, diese Aspekte sollte ich auf jeden Fall ansprechen. Und dann gibt's kontrollierende Regeln, die überwachen mich und zwingen mich in eine Art gehorsame Konformität. Zum Beispiel ein Formular, das 4 Unterschriften braucht. Ich weiß nicht warum, ich mach's einfach. Oder eine Fragenliste, die ich Punkt für Punkt abarbeiten muss, auch wenn mein Gegenüber ganz andere Themen hat. Hat auch seine Berechtigung in passenden Umgebungen, aber ist eben manchmal auch kontraproduktiv. Tatsächlich sind viele QM-Systeme voll von diesen kontrollierenden Regeln, auch da, wo unterstützende Regeln eigentlich die bessere Wahl wären. Häufig steckt dahinter, dass Führungskräfte, aber auch QMBs, den Mitarbeitenden oder den Kollegen und Kolleginnen nicht trauen. Wenn man ehrlich ist, wenn ich in einem Beratungsgespräch der beratenden Person jede einzelne Frage und vielleicht noch die Reihenfolge verbindlich vorgebe, dann signalisiere ich, eigentlich traue ich dir nicht zu, dass du so kompetent bist, dass du erkennen kannst, welche Frage, welches Thema jetzt gut platziert wäre. Ich habe mal einen Satz gelesen, den ich sehr spannend gefunden habe. Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeitenden ersetzt 50% ihrer Dokumentation. Stimmt natürlich nicht überall, aber ich finde, da ist was dran. Die Frage dahinter ist ja spannend. Wo dokumentieren wir im QM eigentlich eher aus Misstrauen statt aus echtem Qualitätsbedarf? Und da kommt ganz gut dieses agile Prinzip gut genug für jetzt ins Spiel. Ich glaube, dieses Prinzip beschreibt etwas, das ganz nützlich für diese Art und für diese Idee von Prozessen als unterstützende Regelungen ist, und zwar auf 2 Ebenen. Die erste Ebene ist der Prozess selbst, die zweite Ebene findet im Prozess statt. Was meine ich damit? Die erste Ebene ist, wie gesagt, der Prozess selbst. Mein Eindruck ist, oft wollen wir als QM-Leute perfekte Prozesse. Es wird ganz lange gefeilt, abgenommen, irgendwann dann freigegeben, in der Hoffnung, dass der Prozess möglichst lange hält. Änderungen und Freigaben sind ja immer so aufwendig. Aber in dynamischen Umgebungen, also im Grunde unter anderem überall da, wo Menschen mit und für Menschen arbeiten, funktioniert das nicht so richtig. Die Abläufe reagieren auf externe Impulse und müssen sich ständig anpassen. Prozesse müssen im Tun besser werden, mithilfe von Feedback oder Iterationsschleifen, und eigentlich gibt es kein Ende für diese Anpassungen. Und genau da kommt das Prinzip gut genug für jetzt rein. Prozesse, die nicht fertig werden können, weil sich Rahmenbedingungen ständig ändern, müssen natürlich trotzdem freigegeben werden und in Umlauf gehen. Sie müssen jetzt gut und arbeitsfähig sein, aber sie dürfen und müssen sich entwickeln. Und das ist nicht nur Realität, sondern auch noch ISO-konform mit Blick auf die Idee von kontinuierlicher Verbesserung. Bei der zweiten Ebene, im Prozess, geht es darum, wie ich mit Prozessabläufen und Prozessschritten umgehe. Nur mal kurz vorgestellt, was wäre, wenn ein Prozessschritt nicht beschreibt, tue exakt das, sondern mir sagt, in diesem Prozessschritt geht es darum, dieses oder jenes Ziel zu erreichen, entscheide mit all deiner großartigen Kompetenz und Erfahrung situativ, wie du dieses Ziel erreichen willst. Grundlage für diese Ideen sind Überlegungen aus der Professionsforschung, für alle Nerds, die das gerne nachrecherchieren wollen. In der Professionsforschung unterscheidet man zwischen der Rolle der Experten und Expertinnen. Die sind in der Lage, Situationen zu interpretieren und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt's die Rolle der Ausführenden, die befolgen in der Regel Anweisungen. Und viele Organisationen ignorieren, glaube ich, in ihrem Prozessmanagement, dass sie einen hohen Prozentsatz an Experten, Expertinnen in ihren Reihen haben. Das QM tut einfach so, als wären alle Ausführende. Und das führt oft zu Missverständnissen und auch zur Ablehnung von Ideen aus dem Prozessmanagement. Viele der Mitarbeitenden in menschenzentrierten Branchen sind ja Fachleute. Sie haben studiert, eine Ausbildung gemacht oder beides, bringen langjährige Erfahrungen mit und werden aber von den Prozessbeschreibungen wie Ausführende adressiert. Was dabei unter den Tisch fällt, ist die Idee des professionellen Ermessens. Also ich bin in der Lage, im Moment zu entscheiden, was jetzt für diese Situation, diesen Menschen, dieses Problem passt. Und genau da ist gut genug für jetzt auf der zweiten Ebene. Ich entscheide als Expertin im Prozess stehend, unterstützt durch meine Ziele und meinen Qualitätsrahmen, was jetzt sinnvoll ist. Nicht perfekt für alle denkbaren Fälle, sondern passend für den konkreten jetzt. Wichtig, da geht's nicht um Wunschkonzert oder Beliebigkeit. Entscheidungen müssen natürlich innerhalb von Leitplanken getroffen werden. Was sind Leitplanken? Auch wieder ein bisschen Klugscheißertheorie. Hier bemühen wir mal die Systemtheorie. Da werden drei Arten von Entscheidungsvorgaben unterschieden. Erstens Programme, meint, was soll erreicht werden, welche Qualitätskriterien gelten, was geht auf keinen Fall. Zweitens Kommunikationswege, also wer ist beteiligt, wer muss informiert werden, wer wird einbezogen. Und drittens Personal, also wer entscheidet, wer trägt Verantwortung, wer hat die Kompetenz. Und so definiert man dann entsprechend Leitplanken. Sie legen den Rahmen fest, aber nicht jeden einzelnen Schritt. Sie sagen, das ist dein Spielfeld und innerhalb dieses Spielfeldes entscheidest du professionell. Oder anders formuliert, das Ziel des Prozessschrittes ist klar, die Qualitätskriterien sind klar, der Weg zum Ziel, der liegt im professionellen Ermessen der Fachkraft. Mit dieser Denke wäre tatsächlich auch gewährleistet, dass Menschen nicht auf die Idee kommen, nur noch das zu tun, was schriftlich im Prozess steht. Und es ist gewährleistet, dass die Prozesse besser werden, weil jede Entscheidung auch wieder ein Lernort ist. Was hat hier gut funktioniert? Was könnte besser sein? Wie dokumentiert man sowas, ist ja auch wichtig. Nehmen wir als Beispiel einen Beschwerdeprozess. Kontrollierende Regeln würden so klingen. Erstens fragen Sie den Kunden, was genau passiert ist. Zweitens sagen Sie, dass es uns leid tut. Drittens erklären Sie dem Kunden, wie es zum Fehler gekommen ist. Bitte entschuldigen Sie die übertriebene Zuspitzung, aber so wird es vielleicht deutlich. Das ist eindeutig kontrollierend und für Ausführende gedacht. Und wenn ich Pech habe und der Kunde sehr aufgebracht ist, komme ich vielleicht nur bis Schritt 1, bevor alles eskaliert. Unterstützend geregelt würde das im Prozessablauf so klingen. Prozessschritt 1, Kundenanliegen verstehen. Prozessschritt 2, Kundenanliegen wertschätzen. Und Prozessschritt 3, angemessene Lösung anbieten und so weiter. Und zu jedem Prozessschritt gibt es dann vielleicht Hilfsmittel oder Informationen, die mir dabei helfen, das Ganze gut hinzukriegen. Also vielleicht ein Auswahlfragenset, Methoden für aktives Zuhören, Best-Practice-Beispiele oder Checklisten, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Der Unterschied, ich gebe mit dieser Art von Prozess nicht vor, was die Mitarbeitenden zu sagen haben, sondern ich erkläre, was der Sinn des Prozessschrittes ist und ich biete Orientierung an. Kleiner Einschub, das ist natürlich nicht die Lösung für alle Situationen. Es gibt Prozesse, die sind so kritisch, dass ich da keine Varianzen produzieren darf. Oder es gibt Mitarbeitende, die noch nicht so lange im Unternehmen sind, die mehr Unterstützung brauchen. Es ist eben kein Prozess wie der andere und deshalb funktioniert auch nicht alles für alle. Und jetzt kommt vermutlich die Frage, die hier immer kommt, aber ist das dann noch zertifizierbar? Kriege ich da nicht Probleme mit meinen externen Audits? Ich würde behaupten, wenn Sie das gut erklären können, sollte das eigentlich sogar absolut ISO-konform sein. Die ISO fordert ja gar keine Standard- oder starren Prozesse, sondern regt dazu an, sich zu überlegen, je nach Kontext und Rahmen mit Prozessen so umzugehen, dass es passt, risiko- und chancenorientiert. Sie entscheiden bewusst, wo Sie mehr Struktur und Überwachungsregelungen brauchen und wo weniger. Intelligentes QM sozusagen. Und erfahrungsgemäß funktionieren enge, starre Vorgaben in Branchen, wo Situationen unterschiedlich und unvorhersehbar sind, nicht so gut. Rahmenstandards ja, absolut wichtig, aber wie gesagt mit professionellem Handlungsspielraum. Die Aussage fürs Audit wäre also, idealerweise hätten Sie das vielleicht sogar in der Qualitätspolitik oder im Prozessverständnis verankert, unsere Prozesse unterstützen die Fachkräfte dabei, gute Arbeit zu leisten. Sie geben aber nicht konkrete Abläufe in Form von Mikromanagement vor. Wir dokumentieren Ziele, Qualitätskriterien, Leitplanken. Und das würde sogar hervorragend zur ISO passen, die risikobasierte, kontextangepasste, dokumentierte Information fordert. Und bei der Frage, wie das bei neuen, nicht so erfahrenen Mitarbeitenden geht, da geben wir mehr Struktur über Einarbeitung, Hospitanzen und engere Feedbackschleifen. Wo Kompetenz also noch aufgebaut wird, wird die Unterstützung angepasst. Und das ist dann auch schon der nahtlose Übergang zum MQ-Praxistipp für heute. Wenn Sie sich fragen, wo fange ich an, wo kriege ich das gut genug für jetzt in meine Prozesse, hier mal drei Ideen für Einstiege. Erste Idee, der Rahmenkerncheck. Nehmen Sie sich doch mal spaßeshalber einen Ihrer Prozesse vor. Einen, bei dem vielleicht immer alle sagen, wozu brauchen wir den eigentlich? Und dann zeichnen Sie zwei Kreise. Innen der Kern, das ist das, was wirklich immer passieren muss, die absoluten Mindestanforderungen, das, was nicht verhandelbar ist. Und außen der Rahmen, der Spielraum, den Ihre kompetenten Mitarbeitenden haben. Manchmal ist der Kern überraschend klein und der Rahmen ebenso überraschend groß. Zweitens die Vertrauensfrage. Stellen Sie sich doch bei einer Prozessvorgabe mal die Frage, ist das hier eine unterstützende Regel oder eine kontrollierende Regel? Hilft das meinen Kolleginnen und Kollegen besser zu entscheiden oder zeigt das vor allem, dass ich ihnen nicht traue? Nochmal, ich sage nicht, dass alle kontrollierenden Regeln schlecht sind, manchmal braucht man die, aber wenn Sie ehrlich hingucken, wie viele Ihrer Prozessvorgaben sind eigentlich Misstrauensdokumentationen? Und drittens, das Iterationscommitment. Schreiben Sie in Ihre Prozessbeschreibungen einen Satz wie, diese Beschreibung wird bei Bedarf angepasst, mindestens einmal jährlich überprüft. Klingt banal, aber der Satz verändert viel. Er sagt, dieser Prozess ist nicht in Stein gemeißelt, er darf wachsen, er darf sich verändern und das ist gut so. Übrigens, im Audit könnten Sie damit auch punkten. Das zeigt nämlich genau das, was die ISO unter kontinuierlicher Verbesserung versteht. Und dann, wie immer, die Zusammenfassung für Ihr Notizbuch. Erstens, das Spannungsfeld zwischen dokumentiere deine Prozesse und jede Situation ist anders, ist kein Widerspruch, den Sie auflösen müssen. Das ist die Realität in menschenzentrierter Arbeit. Aber es gibt Wege, wie Sie damit umgehen können. Zweitens, viele unserer Prozessvorstellungen stammen aus der Produktion, stabile, wiederholbare Abläufe, aber überall da, wo Menschen mit Menschen arbeiten, ob in der Beratung, in der Bildung, im Personalwesen oder im Beschwerdemanagement, da brauchen wir einfach andere Modelle, mehr Orientierung, weniger Korsett. Drittens, gut genug für jetzt wirkt auf zwei Ebenen, einmal auf den Prozess selbst, der darf und soll sich weiterentwickeln und einmal auf die Entscheidungsspielräume innerhalb des Prozesses, die Leitplanken, innerhalb derer Ihre Mitarbeitenden situativ entscheiden sollen. Viertens, es gibt unterstützende Regeln, die helfen bei Entscheidungen und es gibt kontrollierende Regeln, die überwachen und zwingen. Beides hat seine Berechtigung, aber in menschenzentrierten Prozessen sind unterstützende Regeln oft die bessere Wahl. Und fünftens, Vertrauen in die Kompetenz Ihrer Mitarbeitenden ersetzt einen großen Teil Ihrer Dokumentation. Nicht alles, aber mehr, als Sie vielleicht denken. Prozesse dürfen atmen in jede Richtung und damit schließt sich der Kreis. Und ich bin am Ende der aktuellen Episode mit Sinn und Verstand angekommen. Nochmal herzlichen Dank an Peter Alt für die Frage, die die Episode inspiriert hat. Das freut mich immer sehr, wenn ich merke, dass die Folgen nicht nur gehört, sondern auch hinterfragt werden. Wenn Sie also auch eine Frage haben oder ein Thema, das Sie beschäftigt, schreiben Sie mir gerne die E-Mail-Adresse wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie jetzt denken, klingt alles gut, aber wie gehe ich da konkret ran? Wie dokumentiere ich Prozesse so, dass sie zu den Menschen passen und nicht nur im Ordner liegen? Dann gibt es jetzt Werbung für den ISO-Impuls im März, der heißt Prozesse verständlich und alltagsnah dokumentieren. Und da geht es um den genauso spannenden Aspekt Prozessdokumentation, die Orientierung bietet, statt Ballast zu sein. Was ISO 9001 wirklich verlangt, was nicht, welche Darstellungsformen im Alltag funktionieren und wie sie typische Stolpersteine vermeiden, die Prozesse von sich aus unübersichtlich machen. Wie gesagt, Teil einer Reihe von insgesamt 10 Impulsen, die man als Reihe oder auch einzeln buchen kann. Alle Infos und Anmeldung auf meiner Homepage, der Link auch in den Shownotes. Und falls Sie Lust haben, sich zu vernetzen, ich bin immer noch aktiv bei LinkedIn und freue mich über alle Kontaktanfragen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und viel Mut zu Prozessen, die gut genug für jetzt sind.
Das war's für heute bei QM mit Sinn und Verstand. Wir hoffen, Sie nehmen ein paar praktische Ideen für Ihr Qualitätsmanagement mit. Mehr Informationen und Input rund um die QM-Welt finden Sie auf der Homepage der MQ GmbH. www.mq-köln.de. Sie möchten Ihr QM lebendiger gestalten oder Ihre Dokumentation auf Vordermann bringen? Sie wollen mehr Durchblick oder sich zielgerichtet und effizient auf Ihre Zertifizierung vorbereiten? Sie suchen nach individueller Unterstützung, Prozessbegleitung oder nach einem spannenden Training? Buchen Sie direkt über die Webseite der MQ GmbH Ihr unverbindliches Kennenlerngespräch mit Ursula Wienken. Gehen Sie dazu auf den Link in den Shownotes, suchen Sie sich einen passenden Termin aus, buchen Sie sich ein und machen Sie den ersten Schritt zu einem QM mit Sinn, Verstand und echtem Mehrwert.